FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Unser heutiger Gast, Tobias Kern, Gründer von The Shoring Company.
Jetzt kann man diskutieren, ob Bio-Lebensmittel Nische oder schon Mainstream ist. Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Diskussion. Aber es zeigt eigentlich, wie eng die Hersteller und das Handelsunternehmen zusammenarbeiten können und welche gemeinsamen Schätze wir erheben können. Man muss aber schon mit viel Fingerspitzengefühl vorgehen und sich überlegen, hilft mir das in meiner Customer Experience? Hilft mir das in meinem Beratungskonzept? Unterstützt das mein USP?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FMCG Vibes. Heute mit Tobias Kern, Gründer von The Shoring Company. Herzlich willkommen, Tobias.
Hallo, wie geht's dir?
Sehr, sehr gut. Tatsächlich, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Von daher, ich freue mich auf den Frühling. Wie geht's dir?
Ähnlich tatsächlich, ne? Der Winter war ja lang und war es kalt und jetzt scheint die Sonne und ich habe das Gefühl, alle wollen was Neues machen und es ist Bewegung im Markt. Daher bin ich sehr gespannt, über was wir heute alle sprechen dürfen.
Ja, wunderbar. Tobias, ich habe dich ja auf einer Bühne erlebt. Das war der LZ Retail Media Day. Da konnte ich schon einen Einblick bekommen in dein Tätigkeitsfeld. Genau das wollen wir heute in dem Gespräch entdecken. Grundsätzlich ist es ja so, der Handel steht vor einer tiefgreifenden strukturellen Veränderung. Kunden erwarten personalisierte Erlebnisse. Daten werden zum zentralen Steuerungsinstrument und Händler müssen ihre Plattform, Loyalty und Supply Chain Struktur neu denken. Und genau da möchte ich gerne mit dir heute einsteigen.
Und?
Lieber Tobias, zum Einstieg gerne einmal zu deinem persönlichen Weg. Du hast ja auch viele Jahre an zentraler Stelle der Digitalisierung im Handel gewirkt, konkret bei Kaufland. Gib uns da doch gerne einen Einblick.
Genau, ich war mehrere Jahre bei Kaufland, kam ursprünglich aus den Konsumgütern tatsächlich, war da 8 Jahre international unterwegs und kam dann zum Handel, zur Schwarzgruppe, zu Kaufland in meiner Heimatstadt Heilbronn. Das war natürlich was ganz Besonderes. Und ich bin dazu gestoßen, als das Thema Lebensmittel online groß wurde, habe da dann auch bei verschiedenen Piloten aktiv mitgewirkt und durfte dann 2018 Kaufland Digital mitgründen. Das ist die Einheit, aus der diverse größere Innovationsprojekte hervorgegangen sind.
Du hast dich ja dann entschieden, aus dem Corporate-Umfeld heraus zu gründen. Wie genau kam der Schritt? Ein sicherlich ja auch großer Schritt für dich persönlich.
Ja, absolut. Persönlich ein Riesenschritt, ne? Also vor allem, wenn man so mitten in der Karriere steht, verheiratetes Haus gebaut hat, 3 Kinder, dann überlegt man sich sowas mehrfach. Tatsächlich ist es nicht mein erstes Startup. Ich hatte mit 18 Jahren schon mal was, auch im Bereich Konsumgüter und Handel. War damals wahnsinnig früh und das hat immer in mir geschlummert, ne? Und irgendwann muss man im Leben gewisse Entscheidungen treffen und das dann zu dieser Zeitpunkt gemacht und die Frage ist ja, glaube ich, so, warum, ne? Warum gibt man so einen Job auf und macht dann was Eigenes? Also was mich fasziniert hat, ist in der Schwarzgruppe, welche Macht dieses Unternehmen eigentlich entwickeln kann, wenn man sich mal für was entschieden hat und dann entsprechend auch nachgeht. Und ich bin so ein Macher und das finde ich immer toll, wenn man Sachen auch umsetzen kann. Und ich sehe das heute noch und deswegen gibt es auch die Firma, ich sehe riesiges Potenzial daran im Mittelstand, die Learnings, die wir von Kaufland haben, anzuwenden und so im anderen Unternehmen zu helfen. Und das treibt mich an, das treibt das Unternehmen an.
Dann lass uns doch gerne auch direkt einsteigen, was The Shoring Company macht. Was war denn initial dein Gedanke und wie habt ihr euch da weiterentwickelt?
Ja, also wie so junge Firmen sind, man entwickelt sich permanent weiter. Also der initiale Gedanke war, ich wirklich mit Fachwissen und mit Umsetzungskompetenz mittelständische Händler auf der digitalen Transformation zu unterstützen. Und das über die verschiedenen Handelskategorien hinaus. Das haben wir am Anfang gemacht, indem wir eben IT-Kräfte international mit den deutschen Händlern in Kontakt gebracht haben und so Projekte gemacht haben. Und das hat auch super funktioniert und funktioniert auch heute noch sehr gut. Und irgendwann war dann so die Frage, Mensch, Tobi, warum machst du das eigentlich nicht für uns? Ja, es ist schön, dass du uns die ganzen Experten bringst, aber mach doch bitte gleich das Projekt. Ja, und das ist natürlich super Feedback, ne? Zeugt ja auch von Vertrauen. Und das haben wir auch gerne gemacht und das machen wir bis heute. Das heißt, wir haben uns eigentlich von einer Art Plattform zu einer Agentur entwickelt und entwickeln uns jetzt gerade von einer Agentur weiter in einen Plattformanbieter. Also wir bringen aktuell mit Moduloy unsere eigene Loyalty-Plattform raus und werden nächstes Jahr mit Fernyloy nochmal was Neues rausbringen. Also du merkst schon, wir sind da auf einer Reise. Und wir haben auch zwischenzeitlich das Aufgabengebiet uns selber ein bisschen erweitert, eben ein bisschen weg vom Handel, nochmal stärker auch in den Bereich Konsumgüter FMCG, weil wir hier auch sehen, dass das Thema Penetration ist natürlich wahnsinnig wichtig, aber Lifecycle Value und Loyalty zur Brand und zum Produkt immer wichtiger wird. Und da haben wir einiges, was wir teilen können.
Ja. Lass uns da doch auch gerne nochmal näher schauen, erstmal auf den Handel. Wir haben es eingangs gesagt, die Landschaft des Handels verändert sich sehr stark. Da einmal konkret, mit welchen Herausforderungen kommen denn Händler aktuell zu dir?
Ja, also da ändert sich extrem viel, ne? Und ich glaube, den Bereich, aus dem ich vor allem komme, also Lebensmittel, dieser Markt hat Konsolidierungseffekte vor so 20 Jahren schon hinter sich, ne? Wir erinnern uns alle an Marken wie Minimal und Co. aus unserer Kindheit, die es heute nicht mehr gibt. Ähnliche Effekte sehen wir heute in anderen Bereichen. So, das heißt, wir haben eine Konsolidierungswelle. Wir haben auch einen Bereich, wo viele Handelsunternehmen eher zögerlich oder teilweise auch sehr verspätet in Digitalisierung investiert haben. Also wir treffen teilweise auch Systeme, die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eingeführt worden sind und die heute die Geschwindigkeit der digitalen Transformation nicht mehr tragen können. Und gleichzeitig haben wir im Handel in vielen Bereichen natürlich auch die Situation, dass die Konsumflaute gerade natürlich den Cashflow und das mögliche Investitionsvolumen reduziert. Und das ist eine sehr, sehr spannende Gemengelage. Aber weißt du, was mich daran wirklich motiviert? Wenn man in verschiedenen Generationen denkt. Ne? Also wir sehen gerade einen starken Übergang von der ersten auf die zweite oder zweite auf die dritte Generation der Inhaberfamilien. Und das sind junge, gestandene Unternehmerinnen und Unternehmer, die diese Firmen übernehmen, die das Geschäft wirklich inside out kennen, die teilweise in den Unternehmen aufgewachsen sind und die genau wissen, was getan werden muss. Und diese Unternehmer erzeugen ein sehr, sehr starkes Momentum, an dem wir sehr gerne partizipieren.
Ja, aber kannst du da gerne auch noch Beispiele teilen? Was sind die großen Fragestellungen, die an dich herangetragen werden?
Also die große Fragestellung ist, wie kann ich mit den zukünftigen Generationen kommunizieren? Ja, wir sehen, dass diese Unternehmen, die, ich sag mal, älteren Käuferschichten nördlich der 50 sehr gut verstehen und auch sehr gut bedienen können. Hier natürlich sehr stark noch über das Prospekt, das jede Woche verteilt wird oder auch mehrfach die Woche verteilt wird. Das Geschäft, das kennen die. Ne? Aber wo man sich noch ein bisschen schwer tut, ist, wie gehe ich eigentlich mit neuen Medien um? Und das eben nicht nur im Paid, sondern vor allem im Owned-Bereich. Und wie schaffe ich es hier nicht nur Early Funnel, sondern vor allem auch Mid- und Late Funnel oder eben auch im After-Sales-Bereich meine Kunden zu bedienen? Und hier schlummern natürlich gerade in Bereichen wie den Möbeln oder im Fashion- und Sportsgood-Bereich nur sehr, sehr große Potenziale, wo wir sehen, die Mittelständler wissen nicht so genau, wie ich mit diesen Kunden umgehen kann. Da gibt es welche, die machen das herausragend gut. Das gehört auch zur Geschichte. Aber das Gros der Unternehmen sieht ja diverse Herausforderungen.
Ja. Jetzt wart ihr ja auch in der Presse mit der Nachricht, dass ihr mit Denry zusammengearbeitet habt. Ich denke, das wäre auch nochmal ein guter beispielgebender Fall.
Ja, genau. Wir arbeiten mit Denry, mit den Biomärkten zusammen für ihre zwei Märkte, Deutschland und Österreich, machen hier diverse Themen im Bereich Kundenbindung, unter anderem die App. Und für uns ist das ein fantastisches Projekt. Also nicht nur, weil Denry als Marke sehr stark für die Werte steht, die wir eigentlich auch vertreten, sondern es steht vor allem auch für den mittelständischen Handel. Und es ist inhabergeführt. Die Inhaberfamilie treibt das Unternehmen, führt das Unternehmen und hat eine Vision, wie sie das Unternehmen auch in die Zukunft führen möchte. Und das steht für uns eigentlich wirklich auch für diesen Innovationsgeist, den wir im Handel haben. Wir sehen das immer wieder. Natürlich gibt es Unternehmen, die sind irgendwie Venture Capital getrieben, die sind über den Markt getrieben. Aber ein Großteil der Unternehmen sind familiengeführt und die denken eben nicht in Wochen oder in Quartalen, die denken teilweise in Generationen. Und die haben jetzt die Segel gesetzt, ihre Unternehmen fit zu machen für die nächsten 20, 30 Jahre. Und da führt an der Digitalisierung kein Weg vorbei.
Diese Zusammenarbeit, also konkret ging es ja auch darum, ein Loyalty-Programm aufzubauen, gerade auch im Retail-Media-Kontext, nach der Veröffentlichung auch im BVDW, ja eine wichtige Säule. Das heißt, ihr habt euch dem Thema angenommen. Wie seid ihr hier genau vorgegangen?
Genau, also das Ganze läuft im Rahmen der digitalen Servicewelt, der DSW bei Denry. Auch das ist öffentlich bekannt. Ein sehr umfangreiches Programm unterschiedlicher Maßnahmen. Und der große Leuchtturm, der jetzt eben live gegangen ist, ist die App mit dem Kundenbindungsprogramm. Und ja, auch hier spielt natürlich Retail Media eine besondere Rolle. Gerade in einem Bereich, Und jetzt kann man diskutieren, ob Bio-Lebensmittel Nische oder schon Mainstream ist. Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Diskussion. Aber es zeigt eigentlich, wie eng die Hersteller und das Handelsunternehmen zusammenarbeiten können und welche gemeinsamen Schätze wir erheben können. Ich darf natürlich nicht in die allerletzten Details, das ist hoffentlich verständlich. Aber was wir sehen, ist, dass hier natürlich das Wissen der großen Handelsunternehmen angewandt wurde bei einem Mittelständler und man so eben sehr schnell und sehr zielgerichtet Ergebnisse hat erstellen können. Und ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Monaten noch so alles passiert, weil eins können wir teilen, das Programm wird nicht stillstehen. Das wird in Richtung Handel als eben auch in Richtung Endkonsumenten in den nächsten Jahren noch sehr stark weiterentwickelt.
Die Frage, die sich ja auch stellt, ist, wo genau endet denn dann auch euer Angebot? Also sprich, ihr unterstützt ja auch grundsätzlich bei der Plattformarchitektur, bei der Frontendstruktur, aber beratet dann ja nicht weitergehend bei der Analyse, ne? Also zum Beispiel, welches Angebot wurde wie geklickt und was sollte dann auf den Angebotshandzettel kommen. Ist das auch etwas, was sich für euch entwickelt hat oder war das für euch von Anfang an klar, wie ihr euch hier positioniert?
Ja, spannende Frage. Tatsächlich war das für uns Anfang an klar, also im Rahmen des Veränderungsprozesses, den ich vorhin skizziert habe, dass wir nicht in die tatsächlichen transaktionalen Prozesse des Händlers eingreifen wollen oder hier beraten wollen. Wir sehen uns als Dienstleister für die Digitalisierung und wir wollen das für verschiedene Händler machen. Und wir sehen uns sehr stark darin, eine Produktstrategie zu definieren, Software zu erstellen, zu warten, zu servicieren und weiterzuentwickeln und diese Software eben entsprechend ja zu optimieren, basierend auf, ich sag mal, technischen und User-KPIs. Wenn wir jetzt reingehen würden und auf die transaktionale Ebene gehen, ja, welcher Joghurt, welches Obst sich am besten bei welchem Prozentpunkt verkauft, da würden wir unsere Unabhängigkeit verlieren. Da ziehen wir für uns eine Grenze und sagen, wir bringen eine gewisse Leistung und hinter dieser Grenze wollen wir gar nicht rein. Da gibt es andere Unternehmen, die machen das fantastisch gut und die sind dort entsprechend spezialisiert. Wir möchten uns an der Stelle vom Service nicht verwässern und unterstützen ganz gerne von der Technik
auch. Aber da auch nochmal mit Blick auf Loyalty, in dem Zusammenhang wird ja auch gerne CRM genannt. Und wenn wir hier nochmal den Kosmos Retail Media aufmachen, wie würdest du denn konkret Loyalty innerhalb der Welt von Retail Media einsortieren?
Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen auf den Reifegrad des Unternehmens und des Gesamtprogramms an. Wir sehen Händler, die haben da schon sehr gut miteinander verschmolzen. Die verstehen, dass diese zwei Welten langfristig zusammenwachsen müssen und gemeinsam gedacht und gelebt werden müssen. Es gibt andere, die haben das in verschiedenen Silos aufgebaut. Da gibt es natürlich dann so einen gewissen natürlichen Wettbewerb, was die Herstellerseite angeht, was das Interne angeht und den Endkunden angeht. Und da gibt es mir sicher noch etwas Luft nach oben. Aber wenn man so einen Schritt zurückgeht, ich glaube, Retail Media und Loyalty, da sind zwei Themen, die sind beide relativ neu, aber doch schon eine Zeit lang unterwegs. Nichtsdestotrotz, wenn man beide wirklich ernsthaft betrachtet und ernsthaft umsetzen möchte, bedeutet das für ein Handelsunternehmen eigentlich, dass ich meine komplette Werbekostenzuschüsse neu denken muss, dass ich meine Industriefinanzierung neu denken muss und dass ich auch die Art und Weise, wie ich mit meinen Konsumenten und Endkunden kommuniziere, Angebote definiere, Sortimente schneide, komplett neu definiere. Und damit gehen wir eigentlich schon an das Herzstück des Händlers und müssen dementsprechend ein bisschen vorsichtig sein zwischen Ambition und Realität. Und je nachdem, über welchen Händler wir sprechen wollen, sind die an unterschiedlichen Stellen dieser Entwicklungskurve. Übrigens eine wahnsinnig spannende Situation. Also ich weiß nicht, dir geht's wahrscheinlich ähnlich. Du siehst ja sehr viel. Das ist eine richtig tolle Zeit.
Also wirkliche Aufbruchsstimmung, kann man sagen. Jetzt hast du ja auch gesagt, ihr habt ganz unterschiedliche Kunden, die natürlich auch hier unterschiedliche Bedürfnisse haben. Kannst du uns trotzdem hier mal einen Überblick geben mit Blick auf Datenchancen und Datenrisiken?
Ja, sehr gerne. Also interessanterweise, wenn du über Daten schaust, hast du immer so ein paar Herausforderungen. Das eine ist so die Masse der Daten, also wie viel Menge habe ich denn eigentlich? Dann hast du die Qualität, dann hast du die Aktualität, du hast verschiedene Herausforderungen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in den Bereich Lebensmittel schauen, hast du eine sehr hohe Frequenz, du hast eine sehr hohe Transparenz und hast aber gleichzeitig relativ wenig Historie, um die Daten einzelnen Personen zuzuordnen. Ne? Und das ist natürlich der Bereich, worum auch im Lebensmittel die letzten 5, 10, 8 Jahre hier sehr viel passiert ist, weil man hier sehr schnell entsprechende Vorteile heben konnte. Was ich aber sehr interessant finde, ist unter anderem der Bereich Möbel. Möbel sind gerade Großmöbel, Bestellware. Das heißt, auf natürliche Art und Weise habe ich den Einkauf von Anfang an mit einer sehr hohen kundenzentrischen Datenbasis verbunden. Also ich weiß von Anfang an, wer es gekauft hat, wo die Person wohnt, welche Wohnsituation hier vorrätig ist. Aber ich konnte die Daten nicht so richtig heben, weil mir teilweise die Frequenz gefehlt hat. Ne? Und das finde ich sehr, sehr spannend, wie von unterschiedlicher Ecke gestartet wird. Wenn es um die Bedeutung der Garten geht, die ist alle sehr, sehr hoch. Man muss aber im individuellen Fall schauen, was kann ich aus den Daten ziehen, sind die verfügbar, sind die in der Qualität verfügbar, wie aussagefähig sind sie eigentlich? Und dann tatsächlich auch die Frage, wie alt sind sie? Weil nur weil meine Eltern mir 1988 ein neues Kinderzimmer gekauft haben und das heute noch in den Daten nachweisbar ist, bedeutet das nicht, dass die Daten heute nutzbar sind. Mhm. Das war ein schönes neues Kinderzimmer damals, ich kann mich noch gut erinnern.
Das glaube ich dir. Sehr schön, ja. Nein, ich finde auch grundsätzlich ganz, ganz spannend die Entwicklung, wie auch stationär Messbarkeit erfolgen kann, wie man das in Verbindung bringt mit Offline-Daten, mit Online-Daten. Welche Zukunft siehst du hier?
Stationär ist für uns ein bisschen der heilige Gral, ne? Weil online liegt es in der Natur der Sache, dass ich von Anfang an Daten erhebe und da sind die Kollegen aus dem Pure Play mit Sicherheit meilenweit voraus. Jetzt haben wir im Stationären keinen Mauszeiger, den wir tracken können. Und auch auf den Apps haben wir nicht nur einen beschränkten Umsatz, den wir an Daten, den wir tracken können. Stationär reden wir über Experience, reden wir über persönliche Kontakte, reden wir über kurzfristige Bedarfserfüllung. Hier können wir sehr viele Daten erheben. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen, ne? Weil der Kunde selber natürlich irgendwie transparent ist, wenn er bei mir in der Filiale im Markt sich bewegt. Aber gleichzeitig, wenn ich zu intensiv versuche, Daten zu erheben, ich versuche es mal so ein bisschen vorsichtig zu formulieren, bin ich natürlich auch schnell an einem Punkt, wo ich die Customer Experience nicht unbedingt positiv beeinflusse. Also ne, wenn der Kunde merkt, er wird hier datenseitig überwacht und es wird zu intensiv ausgewertet, dann schreckt mich das im Zweifel eher ab und dann erreiche ich genau das Gegenteil, weil ich das stationäre Handel heute eigentlich möchte. Ne? Der stationäre Handel möchte Experience sein, er möchte exklusiv sein, er möchte erlebbar sein. Und wenn ich den Kunden hier zu transparent mache, wenn ich vielleicht ein bisschen zu penetrant bin, dann schrecke ich den Konsumenten eher ab. Und dann haben wir noch leere Innenstädte und genau das wollen wir eigentlich nicht.
Bist du hier auch deinen Kundenempfehlungen, also wo du auch eine Grenze setzen würdest, stationär?
Ja, wir müssen absolut aufpassen, dass wir den Kunden nicht überlassen. Also wenn wir heute online gehen, muss ich Cookie-Banner zur Seite klicken. Ich werde auf allen möglichen Seiten mit Werbung konfrontiert und natürlich ist es Teil unseres Geschäfts. Ja? Deswegen sind wir alle auch hier, haben wir den Podcast auch. Aber wenn mir sowas stationär passiert, dass es zu offensichtlich ist, dass ich hier individuell bespielt werde, dann kann das, ich bemühe mal so das neudeutsche Wort cringe sein, wenn ich zu sehr beobachtet würde. Und es war letzte Woche Euroshop in Düsseldorf, fantastische Leitmesse. Wir waren auch mit dabei, mit Keynotes, mit Stand und allem drum und dran. Und natürlich habe ich mich umgeschaut, ja, und habe mir ein bisschen angeguckt, was es so alles gibt. Und es ist faszinierend, was technisch alles möglich ist. Da haben die Kollegen aus der Technik wirklich ganze Arbeit geleistet. Man muss aber schon mit viel Fingerspitzengefühl vorgehen und sich überlegen, hilft mir das in meiner Customer Experience? Hilft mir das in meinem Beratungskonzept? Unterstützt das mein USP oder eben nicht? Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Wir haben vorhin über Denre gesprochen. Denre ist groß geworden und wird immer größer durch eine sehr spezifische Value Proposition, durch eine sehr spezifische Zielgruppe. Und die kann und muss anders bespielt werden als zum Beispiel bei einem Lidl, einem Netto oder bei einer Rewe. Und dementsprechend muss ich schon genau zuhören und genau zuschauen, was kann ich meinen Kunden zutrauen und ab welchem Punkt muss ich auf gewisse Datenpunkte verzichten, um mein Angebot, mein Portfolio in Summe zu stärken. Und ja, da beraten wir auch mit, aber ganz ehrlich, teilweise muss man es einfach ausprobieren. Ne? Also teilweise muss man wirklich in den Dialog treten mit den Konsumenten, muss Möglichkeiten und Chancen aufzeigen und muss eben die Risiken dann entsprechend auch respektieren.
Inwieweit ist eigentlich auch dann dieser Austausch mit dem Shopper für euch fester Bestandteil auch beim Aufsetzen eines Projektes?
Tatsächlich elementar. Wir machen das, also grundsätzlich müssen wir alles um den Shopper herum aufbauen. Wir gehen jetzt hier so weit mit Shoring.io, dass wir unser Büro bewusst in der Innenstadt von Schorndorf, das ist ein Vorort von Stuttgart, gelegt haben. Das heißt, wir sind quasi in der Fußgängerzone und wir können mit lauter Innovation einfach runter quasi vors Haus und können mit den Shoppern sprechen und das tun wir auch. Ja, also wenn wir jetzt, wir haben vor kurzem für einen Händler aus dem Libanon was gebaut oder bauen das auch immer noch, da gehen wir quasi mit Testhandy so runter auf den Wochenmarkt, der ist immer dienstags, heute übrigens auch. Und wir reden einfach mit Leuten, ja, sprechen Leute an. Und wenn die Händler es uns erlauben, dann machen wir das sehr, sehr gerne dort auch im Markt. Und idealerweise starten wir ein Projekt damit, dass wir uns selber in die Filiale begeben, dass wir uns an die Kasse setzen, dass wir beim Großhändler mit dem LKW mitfahren. Wir haben letztes Jahr bei einer Burgerkette 2 Tage mitserviert, einfach um so tief wie möglich in die Prozesse einzusteigen, diesen Kundendialog zu führen und daraus die bestmögliche Lösung zu erarbeiten. Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Ne? Also wir wollen das nicht für den Kunden, sondern wir wollen das für die Gesamtheit des Kundensystems. Wir wollen, dass es wirklich funktioniert und messen auch unseren eigenen Erfolg daran.
Ist auch in der Zusammenarbeit mit Henry, wenn du das beantworten kannst, wie regelmäßig tauscht ihr euch da aktuell jetzt noch aus, da ja auch das Projekt als solches abgeschlossen ist, die ersten Erfahrungswerte werden oder die ersten Zahlen treffen ein, ihr könnt in die Analyse gehen. Aber wie regelmäßig ist da jetzt noch der Austausch?
Mehrfach am Tag, also sehr, sehr intensiv. Das wird auch noch weitergehen. Tatsächlich, ich glaube, zur heißen Phase, Dezember, Januar, Projekt kurz und nach Go-Live. Also ich habe das Gefühl, ich habe mehr mit den rekommuniziert als mit meiner Frau. Ich glaube, das muss auch so sein. Ich lege
einmal lieben Gruß an Sie zu schicken.
Von ganzem Herzen, mein Schatz. Danke, dass du das alles mitmachst. Ja. Nee, tatsächlich, das ist uns auch wichtig. Wir warten nicht auf ein Status-Meeting, sondern wir kommunizieren so eng wie möglich. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die den Handel auszeichnet. Es geht nur gemeinsam. Ja, also wenn wir hier den klassischen Agenturgraben hätten zwischen uns und dem Kunden, dem Händler, da wären viele Dinge nicht möglich. Ja, wir reden hier sehr stark über Vertrauen, wir reden über Erfahrungen. Wir gehen gemeinsam mit unseren Kunden durch die Filiale, schauen uns an, wie das Facing aussieht, ja, und versuchen immer wieder aus dem Dialog heraus neue Ideen zu entwickeln. Und das geht nur mit einem steten und qualitativ hochwertigen Informationsfluss.
Wie bewertest du für dich eigentlich Erfolg? Also wenn wir jetzt mal das konkrete Projekt betrachten, ja, das kann man ja ganz unterschiedlich messen. Zum Beispiel eben auch, wie schnell dann auch bei den Nutzer die App verwenden und so weiter. Aber wie bewertest du Erfolg eines Projektes?
Eigentlich durch echten Impact. Ja. Also wir kommen jetzt aus der Technik, wir könnten sagen, die Technik läuft stabil, wir haben unseren Job gut gemacht. Und das ist auf jeden Fall auch ein elementarer Bestandteil unserem Erfolg. Aber was mich wirklich glücklich macht, ja, also die Geschichte, die ich bei mir zu Hause am Stammtisch dann erzähle über Erfolg und über Impact, den wir geleistet haben, ist, wenn wir sehen, dass die Kunden es wirklich nutzen. Also ich gehe auch gerne in meiner Freizeit durch die Filialen der Händler, für die wir arbeiten, und beobachte einfach nur, wie die Kunden mit unseren Produkten interagieren. Und wenn ich merke, das funktioniert, sie nutzen es und es wird die Kassenfrage gestellt und es läuft, das macht mich stolz, weil ich dann sehe, das, was wir getan haben über Monate oder Jahre hinweg, es funktioniert in der Realität. Ja, und wenn wir das hier schaffen, dass das Konsumentenverhalten, das Nutzerverhalten, und wenn es nur ein paar Grad ist, ja, wenn das verändert worden ist, das macht mich sehr, sehr stolz. Jetzt im spezifischen Projekt macht mich stolz, dass Denre selber mit der Lösung zufrieden ist und dass wir weiter mit Denre zusammenarbeiten dürfen. Das ist für uns eine sehr, sehr große Auszeichnung. Das zeigt von Vertrauen und von Verlässlichkeit. Da machen wir gerne weiter. Und wir haben es geschafft. Und das ist das Kundenerfolg, aber wir konnten es unterstützen, dass wir in den App-Stores in Deutschland und Österreich die DenzBio-App auf Platz 1 geschossen haben und das über 2 Wochen lang und auch fast 4 Wochen lang in den Top 10 von Shopping respektive Essen und Trinken gewesen sind.
Richtig stark.
Richtig, richtig stark. Und richtig das stark. Also auch Kudos an das Denre-Marketing-Team. Das ist nicht einfach, ja. Und einmal besser gewesen zu sein als ChatGPT, das erzähle ich meinen Enkelkindern noch.
Genau, und natürlich schaut ihr auf die Entwicklung der Altersgruppe. Das ist ja auch das Ziel, dass die Nutzerinnen jünger werden.
Ja, absolut. Das ist das Ziel. Und auch hier, ne, du hast vorhin diese tolle Frage gestellt, wo hört unser Service auf? Wir gucken natürlich daran, dass die Nutzer der App dann entsprechend jünger werden, ne, müssen auch entsprechend das Produkt darauf ausrichten. Und hier geht es nicht darum, nur um das Jungsein, sondern es geht um die Zukunftsfähigkeit der Käuferschicht und die müssen wir entsprechend sichern. Und wir wissen, dass das für unseren Kunden Denre ein riesiger Meilenstein ist, die Zielgruppe zu verjüngen und dort eben den Lifecycle-Value der einzelnen Kunden zu erhöhen. Und die sind da auch auf einem sehr guten Weg.
Ja, sehr, sehr spannend. Nein, es ist ja ein ultimativer Kanal, mit den Nutzern zu kommunizieren, der ja auch von so vielen Händlern erschlossen wird. Du hattest eingangs gesagt, ihr habt eine sehr unterschiedliche Kundenstruktur. Und ihr habt ja im Portfolio sehr verschiedene Ansätze für eure Kunden. Jetzt habt ihr ja auch ein Baukastensystem für Händler entwickelt. Wie genau funktioniert denn dieser Ansatz.
Ja, genau. Den haben wir letzte Woche auf der Euroshop auch nochmal neu vorgestellt. Letztes Jahr die erste Version, dieses Jahr die zweite Version. Also im Endeffekt haben Handelsunternehmen heute in diesem Bereich eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder sie bauen alles neu, das ist sehr kostspielig und meistens overengineert. Oder es ist die zweite Variante, ich kaufe mir eine White-Label-Lösung vom Markt. So, und die können zwischenzeitlich sehr viel, das muss man neidlos anerkennen. Nichtsdestotrotz, mein digitaler Kanal zum Kunde muss eben wirklich auf mein Service-Offering passen, muss auf meine Marke passen. Und hier merken wir einfach, dass vor allem eine App oder eine Webseite von der Stange dies einfach nicht ermöglicht. So, und wir haben uns jetzt aus verschiedenen Projekten heraus ein modulares System ersonnen. Wir nennen das Moduloy für Modular Loyalty. Und da sind fertig entwickelte und erprobte Code-Bestandteile verschiedener Bereiche. Wir reden hier über Coupons, über Marktfinder, Mail-Ebenen, einzelne Komponenten, die wir für unsere Kunden, für die Händler individuell zusammenbringen und dort auch wirklich customizen können. Also stell dir das vor, so ein bisschen wie ein Fertighaus. Ja, die Struktur drunter ist statisch abgenommen und funktioniert. Und wir richten das eben genauso ein, wie das für dich und deine Marke funktioniert. Oder für die Kollegen aus dem Möbelhandel, das ist wie in der Küche. Der Korpus drunter ist der gleiche, aber die Fronten machen einen Unterschied. Unterm Strich schaffen wir so eben schneller und günstiger zu entwickeln. Wir haben gerade ein aktuelles Projekt laufen bei einem Händler. Da gehen wir davon aus, dass das Investment knapp 30% unter einer Individualentwicklung liegt und ungefähr 40% schneller an Time to Market liefert. Und das macht ja unterm Strich den Unterschied.
Wer ist denn grundsätzlich eure Wunschzielgruppe?
Ja, wir haben uns eigentlich spezialisiert auf mittelständische Handelsunternehmen, familiengeführt, zweite, dritte Generation im Dachraum, aber auch darüber hinaus. Warum arbeiten wir genau für die? Gibt es eine Menge. Die Zielgruppe ist sehr groß. Und gleichzeitig merken wir auch, dass die meiste Hilfe benötigen. Also die haben eben das vorhin erwähnte Investment in den 80er, 90er Jahren gemacht, sind jetzt digital ein bisschen hinterher, sind im Markt unter Druck und die haben nicht viel Spielraum, Fehler zu machen. Also wenn die jetzt mit einer unerfahrenen Agentur zusammenarbeiten und nach anderthalb Jahren merken oder nach einem Jahr merken, sie sind in die falsche Richtung galoppiert, dann ist das für die sehr, sehr schmerzhaft. Und warum wollen wir da rein? Weil wir überzeugt davon sind, mit der Erfahrung, die wir aus der Schwarzgruppe haben, aus den Reh und diversen anderen Projekten, hier wirklich die beste Hilfe leisten zu können. Und das ist natürlich für uns auch das größte Feedback, wenn wir beim Kunden wirklich was bewegend haben und nicht nur das nächste Foliendeck erarbeitet haben oder das nächste Stück Software irgendwo entwickelt haben, sondern wir wirklich merken, durch unsere Zuarbeit, durch unsere Unterstützung geht es unserem Kunden besser, wir sind zukunftsfähiger aufgestellt. Ganz ehrlich, das ist doch, dafür machen wir den Job, ne?
Ja. Ja, zugleich denkt man natürlich bei Loyalty auch immer an eine gewisse Systemgröße, um auch wirtschaftlich zu sein. Was sind aus deiner Sicht die Vorteile für mittelständische, regionale Händler?
Ja, Systemgröße ist relevant und da muss man so ein bisschen aufpassen. Also wenn man Richtung Lebensmittel schaut, brauche ich eigentlich schon Umsatz nördlich der 100 Millionen, damit das wahrscheinlich in Summe irgendwo Sinn macht, sich die großen Systeme aufzubauen. Wenn wir jetzt in andere Bereiche gucken, ich nehme immer ganz gerne das Beispiel Möbel, weil das komplett konträr liegt, da reicht das eigentlich schon, wenn ich 20, 25 Millionen Euro Umsatz habe und ein oder zwei Häuser betreibe. Ja, natürlich, je größer, desto besser. Wobei wir merken, es gibt gerade in dieser Mittelschicht eine sehr spannende Konstellation, wo man sagt, irgendwie geben das meine Systeme her, es gibt meinen Umsatz her, ich kann mir das Investment auch leisten. Aber gleichzeitig kenne ich meine Kunden eigentlich noch gut genug. Also wenn ich nicht eine Systemgröße habe, wo die Zentrale vom Tagesgeschäft in der Filiale entkoppelt ist, was bei dem einen oder anderen großen Filialisten doch schon passiert, desto besser können wir auch drauf aufbauen. Granularer werden Entscheidungen getroffen, desto enger sind wir am Endkunden, desto größer ist nachher auch der Erfolg. Also daher, wir müssen wahrscheinlich Kategorie für Kategorie genau reinschauen, aber ich vertraue auf den Mittelstand in Deutschland, die sind wahnsinnig innovativ, die haben brutale Chancen und wir unterstützen da gerne, diese zu heben.
Jetzt haben wir wunderbar erstmal auf das geschaut, was ihr anbietet, wir haben den Shopper reflektiert und das Ganze hat natürlich auch im Loyalty-Gedanken Implikationen auf das Thema Lieferkette und Sourcing. Das würde ich gerne auch nochmal mit dir betrachten. Wie verändern denn datengetriebene Kundenprogramme genau diese Lieferketten?
Also eigentlich haben die meisten oder eigentlich alle Handelsunternehmen in den 90er und frühen 2000er Jahren sehr intensiv Wissen aufgebaut. Wenn ich eben ein Papierprospekt verteile, wenn ich Out-of-Home-Werbung mache, wie konvertiert das denn eigentlich nachher in Richtung Umsatz- und Absatzvolumen und zu welchem Preis kann ich das absetzen? Dieser Bereich wird natürlich durch Loyalty und Personalisierung sehr stark aufgebrochen. Ja, das heißt, meine Planbarkeit, meine Plansysteme verändern sich und ich muss in der Lage sein, mit kleineren Losgrößen dynamischer meine Märkte zu versorgen. Und das den Zweifel auch noch mit dem dynamischen Preismodell. Das heißt, das bringt aus unserer Sicht komplett neue Herausforderungen auf die Händler, als eben auch auf die Anbieter von Autodisposystemen. Weil die Daten der letzten 20, 30 Jahre vielleicht dann doch nicht mehr ganz so nutzbar sind. Und hier glauben wir, dass wir viel stärker vom E-Commerce lernen müssen. Also E-Commerce ist das viel stärker gewohnt, mit dynamischen Preismodellen über verschiedene Kanäle zu arbeiten, kleinere Losgrößen. Hier wäre es nicht schlecht, wenn man mal einen oder anderen Roundtable starten könnte, um sich hier entsprechend auszutauschen.
Das ist eine wunderbare Einladung, die wir gerne mitnehmen und dann nicht weiterleiten. Ja, ich würde sehr gerne auch noch das Team betrachten, weil natürlich kann man das nicht alleine schaffen. Gibst du mir mal hier noch einen Einblick? Wie seid ihr denn aufgestellt?
Du, ja, wir sind, ich sage immer, SWAT-Team, keine Armee. Wir sind ein kleines, feines Team, haben unseren Standort hier in Schaundorf bei Stuttgart. Wir haben eigentlich 3 respektive 4 Leute, die aus dem Handel kommen. Das sind Leute dabei, die früher die Lidl Stationär-App gemacht haben, die Lidl Plus ursprünglich mit erfunden haben. Ich bin mit dabei mit meiner Erfahrung bei Kaufland. Wir haben auch jemand mit dabei, der kommt von QVC. Und das heißt, wir sind 6 Leute hier in Deutschland und wir haben 11 Leute im osteuropäischen Ausland sitzen. Das ist unser Core-Team. Und darüber hinaus haben wir ein sehr starkes Netzwerk, das dann eben bei entsprechenden Projekten mit einspringt und uns erweitert. Wir wachsen gerade auch, Stellenanzeigen sind bei LinkedIn. Also falls das jemand sieht, herzlich willkommen. Und tatsächlich könnten wir wahrscheinlich etwas stärker wachsen, als wir es aktuell tun. Wir wollen das aber nicht. Ja, also wir wollen diesen Boutique-Charakter, Team of Experts, bewusst behalten und wollen eben lieber wenige, dafür aber hochwertige Projekte an unsere Kunden ausliefern. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Schatten der Vergangenheit, wo wir im Konzern möglichst große Teams schnell aufgebaut haben, was auch Spaß macht. Ja, aber für die eigene Firma hier sind wir ganz gerne Boutique.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, zumal man ja auch die eigene Kultur dann nochmal für sich sehr schön entwickeln kann.
Das ist so, ne? Und also wir werden oft gefragt, wie arbeiten wir eigentlich, ja? Und wir sehen uns selber intern wie so ein Basketballteam.
Ja. Aber spannend.
Ja.
Basketball. Sehr gut.
Super. Ah, perfekt. absolut für Basketball. Warum? Das Spiel ist wahnsinnig dynamisch, es ist ein bisschen körperlich, ja, und Projekte sind auch anstrengend. Du hast keinen Head of Offense, Head of Defense, ja. Du hast da eine Person stehen, sie oder er kann entsprechend sein Trade, weiß, was die Person kann, und man muss sich jedes Mal auf einen neuen Gegner, bei uns ein neues Projekt einstellen. Und diese Dynamik schätzen wir sehr. Und Richtung Kunde arbeiten wir eigentlich wie ein Embedded Team. Also wir haben immer das Ziel, dass wir eigentlich die Unternehmensgrenzen verschmelzen lassen und gemeinsam für die Sache arbeiten. Und das muss dann auch zugelassen werden. Ja? Also unser Kunde muss auch die Tür ein bisschen aufmachen, muss auch das Vertrauen in uns gewinnen. Einer der Gründe, warum wir dann Burger servieren und an der Kasse sitzen. Aber wir haben gemerkt, wenn diese Glasscheibe einmal, die ist nie ganz runtergefahren, das ist auch richtig so, ne? Aber wenn die mal stärker runtergefahren wird, dann kannst du so viel Power entfesseln und genau das brauchen wir im Projekt.
Ja. Was wäre für dich mit Blick nach vorne so ein Wunschprojekt, was du gerne umsetzen würdest?
Ich hätte wahnsinnig Lust, ein Loyalty-Programm zu erstellen und zu entwickeln, zusammen mit einem Einkaufsverband im Handel. Ja, also wir sehen das immer wieder, dass es sehr starke Verbände gibt. Die kommen meistens aus der Beschaffung, aus der Vergangenheit heraus, wo man seine Kräfte gebündelt hat. Wir sehen aber, dass die meisten nicht besonders stark sind bei der Digitalisierung. Und da glaube ich, ist eine Riesenchance drin, dass diese Verbände, und da gibt es ja viele in Deutschland, Österreich, auch in der Schweiz, dass die sich zusammenraffen und wir die sagen, Mensch, wir liefern eben nicht nur Reduktionen in den Werbekosten oder in einzelnen Bereichen, Expansionen, Finanzen hast du nicht gesehen, sondern dass man wirklich die Herausforderung Digitalisierung gemeinsam angeht. Und das sehen wir jetzt in ersten Zügen starten. Aber da hätten wir wirklich Lust drauf, gemeinsam mit einem Verband für die Verbandsmitglieder was Großes aufzubauen.
Ich denke, der Wunsch wird spätestens jetzt erhört. Dann sprechen wir in einem Jahr nochmal.
Meldet euch.
Ja, genau. Sehr schön. Lieber Tobias, ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Mich würde interessieren, wenn du dann abends zu Hause bist und dann nochmal den Tag, die Woche, das Jahr reflektierst, was macht dich in Summe aller Dinge zufrieden? Und damit meine ich nicht nur das Berufliche.
Also was mich zufrieden macht, ist meine Familie. Das ist mein Ein und Alles, das ist mein Ruhepol, das ist mein Kraftanker, das ist meine Frau und sind meine 3 Jungs. Mit 3 Jungs ist nicht immer ruhig, aber es ist wahnsinnig abwechslungsreich. Wir haben sehr viel Freude zusammen und das ist auch die sind auch einer der Gründe, die mich treiben, mich an. Ja? Also warum legt man diese extra Stunde nochmal rein? Warum steht man morgens um 4 auf? Warum lebt man das Unternehmerleben und drückt Lösungen nach vorne, weil man natürlich auch irgendwas hinterlassen möchte? Und das ist für mich eine riesige Motivation, hier was aufzubauen, auf das dann meine Jungs und meine Frau stolz sein können.
Ich denke, viel schöner kann man ja das letzte Wort nicht finden. Lieber Tobias, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch und ich freue mich auf ein Update-Gespräch in einem Jahr.
Sehr gerne. Ich danke dir.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgwives.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgwives.com.